D-Radio Wissen. Online-Talk.
Bei uns lautet das Motto heute, alles was Recht ist. Und dabei ist jetzt das Recht mit großem R gemeint. Es geht um die Juristerei. Aber auch um ganz viel Politisches und darum, wie Recht und Politisches zusammenhängen. Und wie immer geht es um einen Blog und um einen Blogger, den wir näher kennenlernen möchten. Herzlich willkommen zum Online-Talk auf D-Radio Wissen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gessert. Mit dabei ist mein Kollege Andreas Noll und unser Gast, der an diesem bis jetzt noch nicht verschneiten Samstagmorgen aus Düsseldorf glücklicherweise problemlos den Weg in unser Kölner Studio geschafft hat. Der darf oder muss sich jetzt einmal selbst vorstellen, wie immer knapp und kurz in unserem kleinen Personality-Fragebogen. Es geht los. Name?
Udo Vetter.
Alter?
45.
Beruf?
Rechtsanwalt.
Online seit?
Circa 2000 ernsthaft.
Homepage oder Blogadresse?
www.lawblog.de.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Für mich im Moment unvorstellbar, aber durchaus denkbar, wenn es denn sein muss und ich die anderen Unterhaltungsmöglichkeiten habe, die ich brauche.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht?
Tschüss, es war schön mit euch.
Der erste Google-Treffer bei der Suche nach Udo Vetter ist?
Das Lawblog.
Meine Offline-Hobbys sind?
Keine, denn ich habe kein nennenswertes Privatleben aufgrund von Beruf und Blog.
Das oder der Blog?
Das Blog.
Mac oder Windows?
Windows.
Google oder Apple?
Google.
Robe oder Rollkragenpullover?
Etwas in der Mitte.
Recht haben oder Recht bekommen?
Recht bekommen.
Ja, das waren jetzt mal die Fragen mit dem Blog. Das merken wir uns, damit ich es gleich immer die ganze Zeit richtig sage. Udo Vetter, Sie sind Strafverteidiger, so steht das bei Ihrem Twitter-Account. Fachanwalt für Strafrecht steht im Blog-Impressum. Das heißt, Sie beschäftigen sich nicht mit Kinkerlitzchen, sondern mit den richtig harten Fällen.
Ja, ich freue mich über die richtig harten Fälle. Das ist mein Job. Strafverteidigung ist ein Teil der Rechtspflege, sicherlich kein unproblematischer, aber es ist ein Beruf, der sehr viel Spaß macht und den ich jetzt 15 Jahre mache und ich hoffe auch noch einige Jahre weitermachen kann.
Rechtsanwälte und Journalisten, die haben ja was gemeinsam. Das sind beides sogenannte freie Berufe, die laut Gesetzesdefinition sich durch die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art, das habe ich nachgelesen, kennzeichnen lassen. Wie sieht denn bei Ihnen so eine typische Dienstleistungserbringung, wie sieht bei Ihnen so ein typischer Tagesablauf aus?
Der Tagesablauf ist eigentlich sehr schlecht vorweg planbar, weil Sie als Strafverteidiger immer wieder mit aktuellen Fällen konfrontiert werden. Also bei mir ist es typischerweise so, dass das Handy rund um die Uhr an ist, denn es gibt durchaus Notfälle, Stichwort Verhaftungen, Durchsuchungen und Ähnliches. Das sind die Dinge, die sehr schön den Tagesablauf durcheinander bringen. Allerdings auch zum Glück nicht jeden Tag, aber bevorzugt zum Beispiel samstags. Deswegen habe ich mein Handy vorhin gerade ausgemacht, um hier nicht rausrennen zu müssen. Normalerweise eine gesunde Mischung aus Gerichtsterminen, auswärtigen Terminen, Vernehmungen, Besprechungen mit Mandanten und natürlich endlos viel am Telefon hängen und daneben auch mal so checken, was im Internet und bei Twitter läuft.
Ja, das hört sich nach einem vollen Tag an. Deswegen jetzt direkt die klischeehafte Frage, obwohl wir natürlich hier bei D-Radio Wissen im Allgemeinen und beim Online-Talk im Besonderen davon ausgehen, dass Bloggen eine ganz natürliche Lebensäußerung ist sozusagen. Aber trotzdem, warum bloggen Sie und woher nehmen Sie die Zeit für Ihre ja sehr häufigen und sehr ausführlichen Wortmeldungen?
Das Warum kann ich ganz einfach beantworten. Ich wollte immer das machen, was Sie machen. Ich wollte Journalist werden und habe Jura studiert, eigentlich um eine gute Qualifikation für den Journalismus zu haben. Habe mich dann für die Tätigkeit als selbstständiger Anwalt entschieden, weil ich es dann, ich sag's mal ganz offen, genauso interessant und möglicherweise etwas lukrativer fand und habe diese Neigung auch weiter behalten. Und das Blog kam 2003, als ich gehört habe, dass in Bagdad nach Ausbruch des Irakkrieges Salam Pax aus Bagdad, ein Bürger dort, die Nachrichten weitergegeben hat im Rahmen eines Blogs. Das war dann für mich die Frage, was ist ein Blog? Das habe ich dann gegoogelt im wahrsten Sinne des Wortes und 20 Minuten später hatte ich mein erstes Law-Blog auf blogspot.com damals, das war ein kommerzieller Host. Und ist es auch heute noch. Und seitdem mache ich das. Die Frage nach der Zeit ist ganz einfach zu beantworten. Man kann sowieso nur eine gewisse Zeit am Tag hart arbeiten. Ja, also ab 10, 12 Stunden hört sowieso auf. Und ich nehme mir die Freiheit, eben nicht Golf zu spielen und nicht Tennis zu spielen, sondern ich schreibe was in meinem Blog. Und wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann gehe ich auch noch ins Sportstudio.
Wollte ich gerade sagen, sonst ist das ja vielleicht hinterher ein bisschen ungesund.
Natürlich, natürlich, klar. Ja. Also es ist kein, ich habe auch Freizeit. Ich gucke auch mal Fernsehen, ich lese Bücher, ich treffe Freunde. Also ich bin kein Nerd in dem Sinne, dass ich nur online bin und meine gesamte Energie in Blog und Arbeit stecke.
Hm. Die Radiowissen Online Talk. Bei uns zu Gast ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt und Blogger Udo Vetter. Und jetzt noch die Ansage in eigener Sache eben für Anregungen, konkrete Vorschläge oder auch Bewerbungen oder für Lob und Kritik zu der laufenden Sendung sind wir immer per Mail an wissen@deradio.de oder per Twitter eben @deradiowissen zu erreichen. Mein Kollege Andreas Noll neben mir und ich werde auch nochmal versuchen, da immer zwischendurch ein Auge oder wenigstens ein halbes Auge drauf zu halten. Also wenn Sie möchten, Sie können sich einschalten. Ja. Wir haben gerade schon gehört, wie das angefangen hat mit dem Law-Blog. Mhm. Das steht momentan so bei den deutschen Blogcharts. Jedenfalls war das gestern, glaube ich, in der Popularitätsliste auf Platz 15. Das ist ja ganz anständig, sage ich mal. Und ich stelle jetzt mal die These auf, das liegt wird auch so ein bisschen daran, dass das Blog ja kein reines juristisches Fachblog ist irgendwie. War das von Anfang an so konzeptbewusstes Konzept oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
Bei meinen ersten drei Einträgen wusste ich nicht genau, was ich da mache und warum ich es mache, weil ich auch nicht absehen konnte, ob es überhaupt ein Publikum dafür gibt. Das war also sozusagen ein Sprung ins kalte Wasser. Keine Ahnung, was daraus wird. Das Konzept habe ich nie schriftlich niedergelegt, aber als ich dann das erste Mal gefragt wurde, was machen Sie da eigentlich, habe ich gesagt, ich bin nicht die neue juristische Wochenschrift im Internet, sondern ich bin eher sowas, und das ist das Konzept auch heute noch so, Liebling Kreuzberg im Internet. Das heißt, ich versuche eine Mischung zu bringen aus meinen alltäglichen Erfahrungen, die ich mache, das Gute und das Schlechte, und Themen aufzugreifen, die mich beschäftigen und von denen ich allerdings auch weiß, dass sie andere beschäftigen. Und thematisch bin ich offen. Es geht also auch um Beruf, um andere Einflüsse, also andere Themen, die von der Politik zum Beispiel gesetzt werden. Und es geht mitunter auch um das Private. Wobei das Private erstaunlicherweise dann häufig die größten Reaktionen auslöst.
Ja, aber apropos Privates beziehungsweise eben Persönliches, wir haben ja hier bei Radiowissen Online Talk die Tradition, dass unsere Gäste ihre Lieblingsbookmarks mitbringen und Sie finden diese Links übrigens auch auf unserer Website wissen-deradio.de. Und ich will jetzt schon mal direkt den ersten abfeuern, den Udo Vetter uns mitgebracht hat, und der erste Bookmark lautet www.juroblogs.com/Meldungen. Herr Vetter, das klingt für einen Juristen erstmal ganz plausibel. Was hat das damit auf sich?
Ja, Jurablogs.com habe ich ausgewählt, einfach um zu zeigen, dass es in Deutschland auch eine Vielzahl von anderen guten juristischen Blogs gibt, wie ich meine. Also ich nehme für mich in Anspruch, dass meiner gut ist, sonst würde er wahrscheinlich nicht die Resonanz erfahren. Aber Jurablogs.com ist im Prinzip eine Zusammenfassung, da werden die Feeds zusammengefasst der Jurablogs, die mitmachen. Das sind, glaube ich, mittlerweile einige hundert. Und ich kann jedem Leser nur empfehlen, der das Lawblog zum Beispiel gerne liest, auch mal darauf zu gucken, denn Sie werden dort auch andere Blogs finden, die vielleicht bislang so eher weniger im Licht der Öffentlichkeit sind, aus allen Bereichen, Familienrecht, Strafrecht. Es gibt sehr lustige Bloggerinnen, ja, ich kann also mal die also sehr gut und lustig schreiben. Die Kollegin Braun aus Hamburg ist immer lesenswert, immer ein Vergnügen, weil sie eben auch das macht, was ich mache, was ich denke, so ein bisschen Edutainment ist. Und deswegen kann ich Jura-Blogs einfach nur empfehlen, einfach mal zu schauen, was gibt es außer dem Law-Blog noch. Das ist praktisch wie RSS-Feeds, nur zusammengefasst im Sinne einer Portalseite. Sehr schön gestaltet, und wer da ein, zwei, dreimal in der Woche drauf guckt, wird sehr viele schöne andere juristische Geschichten lesen können, die ich nicht geschrieben habe.
Ich habe so ein bisschen jetzt, wenn ich das so sehe, deswegen habe ich auch diesen Link an dieser Stelle schon direkt gebracht, das macht ja auch so ein bisschen den Unterschied dann teilweise doch wieder zu Ihrem Blog oder zu diesem Konzept, was Sie gerade jetzt Edutainment genannt haben, deutlich. Insgesamt scheint mir es so sein, dass Rechtsanwälte dann doch recht blogfreudig sind, also auch im Vergleich zu anderen Berufen. Ist das irgendwie ein besonderes Mitteilungsbedürfnis oder ist das irgendwie die Möglichkeit oder der Wunsch über Recht und über die Entwicklung von Recht, über neueste Urteile und Interpretationen sich dann auszutauschen? Oder ist es vielleicht auch eine Art, sagen wir mal, vielleicht Eigenwerbung für eine Mandatserteilung?
Es gibt bloggende Bestatter, bloggende Pizzalieferanten, bloggende Zahnärzte. Ja, der stellt schreckliche Fotos von seinen Behandlungen ins Netz, der betreffende Zahnarzt. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Also ich weiß nicht, ob Rechtsanwälte besonders blogfreudig sind. Ich denke nur, dass unser Beruf sich natürlich dafür eignet zu bloggen, sofern man eben die Grundprinzipien, also man darf dem Mandanten nicht schaden, Datenschutz und Ähnliches beachtet. Es ist ein interessanter Beruf, egal ob Sie wichtige Verträge ausarbeiten oder als Strafverteidiger an vorderster Front stehen. Bei der Polizei ihre Erfahrungen machen. Es ist immer so, dass wir sozusagen viel erleben, halt anders als zum Beispiel ein Controller in einem Betrieb, der am Schreibtisch sitzt. Aber wie ja Fernsehserien zeigen, Stromberg zum Beispiel, auch da könnte man was draus machen. Es gibt mittlerweile viele bloggende Rechtsanwälte. Ich finde das gut. Ich empfinde die auch nicht als Konkurrenz und das sollte auch so weitergehen. Und ich habe mit denen allen ein gutes Verhältnis, soweit ich sie kenne.
Auch bei Streitigkeiten, aber da kommen wir vielleicht nochmal hin.
Wenn wir uns vor Gericht streiten, ist das immer so, man sollte da vielleicht auch nicht das Mannheim als Stichwort so jetzt als Phänomen nehmen. Wenn sich Rechtsanwälte, die sich freundschaftlich oder gut kennen zumindest, vor Gericht begegnen, können die auch hart miteinander umgehen. Nur wenn man dann halt rausgeht, ist wieder die Privat oder man kann eben professionell agieren und das ist nicht das Problem.
Ja, wir sind im Online-Talk in der ersten Viertelstunde sind wir angekommen und da ist traditionell Zeit für die Webschau, für das Thema der Woche. Andreas Noll war in dieser Woche der Frühaufsteher von uns, der da jeweils um 9 und um 13 Uhr den Blick ins Netz geworfen hat und ich glaube, diesmal brauchtest du nicht lange zu überlegen, was das spannendste Thema der Woche war. Andreas?
Nee, Michael, ganz eindeutig, das war die zweite Woche der WikiLeaks-Enthüllungen und der darauf folgende Informationskrieg, ganz klar.
Also vielleicht beschreibst du mal, vielleicht nicht alle Hörer haben das so ganz genau mitverfolgt, vielleicht bringst du mal die Fakten, was ist denn eigentlich wieder passiert? Es ist hat eine Verhaftung stattgefunden mittlerweile und dann ist irgendwas ausgebrochen auch.
Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also die 250.000 Depeschen oder der Anfang wurde gemacht, die zu veröffentlichen am 28. November. Dann haben wir die erste Woche, die vergangene Woche. Da gab es dann die ersten Reaktionen darauf, also ihre ersten Reaktionen auf WikiLeaks. Das führte dazu, dass Amazon WikiLeaks von seinen Servern runtergeschmissen hat. Auch PayPal hat die finanziellen Verbindungen zu WikiLeaks gekappt. Das betrifft vor allem eine gemeinnützige deutsche Stiftung, die Wau-Holland-Stiftung, die unter anderem sich zum Ziel gemacht hat, Spenden an WikiLeaks, die entsprechend für WikiLeaks bestimmt waren, an die Organisation weiterzuleiten. Daraufhin gab es zahlreiche Protestaktionen im Netz, Boykottaufrufe vor allem gegen PayPal, gegen Amazon. Es haben viele User ihre Accounts dort gelöscht. Das war die erste Woche, grob zusammengefasst, wenn man jetzt nicht den Inhalt dieser Depeschen bewerten möchte. Die zweite Woche, also die jetzige Woche, die begann am Montag damit, dass wir eine sogenannte Mirror-Welle erlebt haben. WikiLeaks hatte am Wochenende aufgerufen, weil man doch immer stärker in Bedrängnis kam, dass doch andere Nutzer auf der Welt die Daten spiegeln von WikiLeaks, damit die Organisation nicht ganz abgeschaltet werden kann. Man hatte da zunächst darauf gehofft, 50 Spiegel-Server zu finden. Es waren aber schon am ersten Tag an diesem Montag 200 und der aktuelle Stand ist, dass rund 1700 Spiegel-Server auf der ganzen Welt bestehen. Das heißt, man kriegt diese WikiLeaks-Daten nicht mehr aus dem Netz. An diesem Tag, am Montag, gab es auch eine Reaktion aus der Schweiz, wo WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein Konto hatte bei der PostFinance Bank. Diese Bank hat das Konto geschlossen. Daraufhin wurde die Bank Opfer einer Hackerattacke. Sie hat es geschlossen mit der Begründung, dass Julian Assange falsche Angaben zum Wohnort gemacht haben. An diesem Montag, Anfang der Woche, ging es auch weiter. Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard haben die Geschäftsbeziehungen zu WikiLeaks beendet. Der Vorwurf bei beiden Unternehmen, WikiLeaks fördere illegale Handlungen. Damit bleibt WikiLeaks vor allem die isländische Landesbank und natürlich die normalen Überweisungen, die auch weiterhin möglich sind an die Wau-Holland-Stiftung. Am Dienstag kam es dann natürlich zu der Nachricht der Woche. Julian Assange hat sich auf eine Londoner Polizeiwache begeben und dort verhandelt, nachher mit dem Gericht. Er wollte auf Kaution weiter auf freiem Fuß bleiben. Das hat das Gericht nicht so entschieden. Julian Assange muss mindestens bis zum 14. Dezember in Haft bleiben. Der Grund angeblich Fluchtgefahr. Hintergrund dieser Geschichte ist eine sogenannte Red Notice von Interpol, weil die schwedische Staatsanwaltschaft Julian Assange wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in einem minderschweren Fall und sexueller Nötigung gerne in Schweden befragen möchte. Am Mittwoch kam es dann zu den weiteren Hackerattacken auf Mastercard, als sowohl Mastercard als auch die Visa-Karte, also die Server waren betroffen. Diese Operation nannte sich im Internet Payback, Operation Payback. Mehrere Stunden waren die Server nicht zu erreichen. Der Hintergrund dieser Attacke, das waren sogenannte Distributed Denial of Service Angriffe. Das heißt, koordinierte Angriffe auf die Server. Man hat sie so lahmgelegt für mehrere Stunden lang. Und hinter diesen Angriffen, hinter der Koordinierung, soll eine seit 2008 aktive Gruppe Anonymous stecken. Am Donnerstag ging es dann weiter. Da wurde der erste Hacker oder zumindest der erste Beteiligte, offenbar Beteiligte an dieser Aktion festgenommen in den Niederlanden. Es handelt sich dabei um einen 16-Jährigen, der angeblich auch schon gestanden hat, dass er sich an diesen DOS-Attacken beteiligt hat. Die niederländische Staatsanwaltschaft selbst sagt, sie hält weitere Festnahmen für möglich, auch im Ausland. Ende der Woche dann ein kleiner Sieg für WikiLeaks-Anhänger. PayPal hat nämlich nach Protesten die eingefrorenen Spenden für WikiLeaks erst einmal freigegeben. Am Freitag, also gestern, haben einige WikiLeaks-Anhänger angekündigt, ihre Strategie zu ändern. Statt DOS-Angriffe auf Webseiten wollen sie den Inhalt der WikiLeaks-Seiten breit streuen. Das war ja schon Ziel dieser Mirror-Veröffentlichung. Und außerdem will man die besten und am wenigsten bekannten Dokumente zusammenfassen und veröffentlichen. Auch Videos auf YouTube sind erwünscht. Nach der Operation Payback folgt jetzt die Operation Leakspin. Tja, das war also eine dramatische Woche, die wir da in den vergangenen Tagen erlebt haben. Und auch über die Zulässigkeit dieser Attacke wurde natürlich entsprechend im Internet diskutiert, sehr intensiv, unter anderem auf netzpolitik.org. Und da will ich nur ein paar Zeilen eines Beitrages zitieren. Die DOS-Attacken sind das Hacken der Nicht-Hacker, ungefähr so elegant wie eine Plünderung als politische Protestform. Sie sind das plumpeste, ineffektivste und kontraproduktivste, was man im Internet tun kann. Wenn dir gar nichts anderes mehr einfällt, dann eben die DOS oder Steine werfen. Zitat Ende. Netzpolitik.org gehört auch zu den Seiten, die WikiLeaks Entwicklung wirklich sehr, sehr intensiv verfolgen, neben den Nachrichtenseiten Guardian, Spiegel etc. Herr Vetter, ist das der Grund, warum Sie uns heute Netzpolitik.org auch als Bookmark mitgebracht haben?
Das ist einer der Gründe, dass Netzpolitik.org wirklich den Finger am Puls des Internets hat. Man erfährt dort sehr schnell, was gerade so das Trending Topic ist, um einen Twitter-Term aufzugreifen. Allerdings nicht nur in Bezug auf WikiLeaks, sondern grundsätzlich. Die Jungs um Markus Beckedahl, das ist ja im Prinzip auch als Blog entstanden, haben heute ein schlagkräftiges Team eigentlich aufgestellt, das auch professionellen Redaktionen, natürlich mit Ausnahme des Deutschlandfunks, da durchaus das Wasser reichen kann, insbesondere was die Aktualität angeht und auch die Fähigkeit, konträre Positionen zuzuspitzen und eben sozusagen zu sagen, um was geht es da jetzt eigentlich? Also sie sind ein schöner Filter im Informationsbrei, der uns ja jeden Tag entgegenschlägt.
Und glauben Sie, in diesem Fall, ich habe das gerade zitiert, sprechen die für viele Internetnutzer, dass das die DOS das Plumpeste ist, was man sich so vorstellen kann?
Ich bin kein großer Techniker. Technisch wird das sicherlich so sein, denn diese DOS-Attacken werden ja durch diese sogenannte Leuk-Tool ermöglicht. Das ist im Prinzip ein ganz kleines Programm-Snippet. Das kann jeder machen, der das Programm hat. Allerdings würde ich auch mal sagen, man muss ja immer die Online-Welt mit der Offline-Welt vergleichen. Und welche Protestmöglichkeiten hat man in der Offline-Welt? Dazu gehört ein Leserbrief schreiben, einen Blog aufmachen. Dazu gehört eine Demonstration, die in Deutschland nicht genehmigt, sondern angemeldet werden muss. Dazu gehört traditionell aber natürlich auch so etwas wie die Blockade. Ja, ich sag nur Castor-Transporte oder die Friedensbewegung. Da hätte man auch sagen können damals, dass ihr euch vor die Raketentransporte gelegt habt und den Zug blockiert hat oder den Lastwagen mit den Raketen drauf. Das war die plumpeste Art und Weise, wie man überhaupt vorgehen kann. Nur Massenprotest ist natürlich immer in irgendeiner Form plump. Ich will DOS-Attacken jetzt nicht rechtfertigen, schon gar nicht juristisch. Aber man muss natürlich mal sehen, was sind die Protestmöglichkeiten, die einem in der Online-Welt zur Verfügung stehen. Und da ist die Wahl der Mittel letztendlich begrenzt.
Aber vielleicht wollen wir da mal gerne eingreifen, weil Sie ja gerade eben über die juristische Relevanz auch eben dieser DOS-Attacken eben gerade geredet haben. Es ist ja ein Beispiel, ist ja vorhanden, nämlich damals gab es mal sozusagen einen Online-Boykott der Lufthansa-Seite in einem alten Streit. Das ist auch in mehreren Instanzen hinterher entschieden worden. Das war damals zulässig. Damals war das aber ausdrücklich so, dass zulässig war, eben die Seite sozusagen sozusagen normal zu Fuß zu besuchen und aufzurufen. Und was wir jetzt haben, sind da praktisch automatisierte Tools, die eben eine Vielzahl von Angriffen machen. Und da habe ich jetzt gelesen, zum Beispiel bei heise.de von dem Jörg Heidrich, dem Justiziada, der weist darauf hin, dass es ja eigentlich für diesen Tatbestand dieser DDoS-Angriffe, dass es da sogar einen eigenen Paragraph, nämlich 303b des Strafgesetzbuches gibt, wo sich eben einer tatsächlich direkt strafbar macht, wenn er eben eine andere Datenverarbeitung dadurch stört, dass er eben Daten in der Absicht einen Nachteil zuzufügen eingibt oder übermittelt. Also für mich sieht das so aus, als wenn das tatsächlich relativ klar wäre rechtlich. Jeder, der das macht, macht sie strafbar. Ist das, sehen Sie das auch so oder?
Im Kern ja, denn das Lufthansa-Urteil bezog sich in der Tat auf reguläre Besuche. Da wurde aufgerufen, eben besuch doch mal zur Mittagszeit, glaube ich, die Seite der Lufthansa, und damals waren die nicht darauf eingerichtet. Heute wären sie das wahrscheinlich. Das ist etwas anderes, als wenn man eben so ein Tool verwendet, das in jeder Sekunde tausende oder gar hunderttausende Anfragen schickt, wo eine Anfrage reichen würde. Paragraph 303 StGB ist die sogenannte Datenveränderung. Da gibt es eben auch den Unterparagraphen der Computersabotage, und ich würde alle zumindest aufklären wollen, die so etwas machen, auch in Deutschland. Dieser Paragraph passt auf DOS-Attacken, und da muss man sehr genau aufpassen, dass man sich da wirklich nicht strafbar macht. Ich denke, man wird sich sehr bemühen müssen, um aus der Nummer wieder rauszukommen, wenn tatsächlich die Polizei, wie jetzt in Holland, einen Teilnehmer an diesen DDoS-Attacken ermittelt und festsetzt. Also wenn der Staatsanwalt mal in Marsch gesetzt wird, steht ihm das passende Strafgesetz zur Verfügung, und man muss sich darüber im Klaren sein, das will ich auch deutlich sagen, das ist mit einer maximalen Freiheitsstrafe von 3 Jahren bedroht. Das ist also kein Pappenstiel, das ist schon mittlere Kriminalität, und es klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber gerade junge Leute können sich mit einer entsprechenden Vorstrafe, natürlich muss man erstmals dafür nicht ins Gefängnis und wird nicht 3 Jahre kriegen, aber natürlich auch immer ein bisschen die Zukunft verbauen. Also wer protestiert, muss sich darüber im Klaren sein, es ist aller Wahrscheinlichkeit nach in Deutschland strafbar und wird garantiert auch verfolgt werden.
Wo fängt denn die Strafbarkeit an? Reicht es schon, wenn ich mir dieses Programm, was Sie gerade zitiert haben, runterlade und installiere?
Das ist sicherlich noch keine Computersabotage, weil da muss man zumindest mal anfangen, also ins Versuchsstadium eingetreten sein. Es könnte allerdings ein interessanter Anwendungsfall für den sogenannten Hacker-Paragraphen sein. Das gibt es ja auch. Der ist ja auch viel diskutiert worden, ob das nicht ein Hacker-Tool ist. Sie wissen, Programme, die für solche Zwecke genutzt werden können, sind schon strafbar, wenn man sie besitzt, wenn man die Absicht hat, sie zu verwenden. Also im Zweifel sollte man dann, ohne dass ich jetzt Rechtsberatung betreiben will, wenn man das auf seinem Rechner hat, nicht sagen, dass man sich daran beteiligen wollte oder hat, sondern sagen, ich habe es mir mal angeguckt, ich wollte mal sehen, wie das Ganze technisch funktioniert.
Etwas anderes als die DDoS-Attacken ist natürlich die Geschichte der Mirror-Server. Ja. Da haben Sie sich auch intensiv in dieser Woche geäußert. Ich will da auch mal 3 Zeilen zitieren aus Ihrem Blog. Der Aufruf WikiLeaks, die Seite auf möglichst vielen Rechnern gleichzeitig verfügbar zu machen, könnte als erste echte Mobilmachung auf der nichtstaatlichen Seite dieses Konflikts in die Geschichte eingehen. Die Frage nach den Risiken der Fußsoldaten in diesem Fall ist aus meiner Sicht recht einfach zu beantworten. Es gibt keine nennenswerten, sofern man damit leben kann, vielleicht kein Visum mehr für die USA zu kriegen. Das war aus Ihrem Blog. Ist das wirklich so klar, dass man WikiLeaks auf den eigenen Servern spiegeln kann und dann nicht mit Strafverfolgung rechnen muss?
Ja, das liegt an der spezifischen deutschen Rechtslage. In anderen europäischen Ländern mag es anders aussehen. Wenn Sie WikiLeaks auf Ihren Server nehmen, den Sie zum Beispiel bei einem eigenen Provider angemietet haben, dann werden Sie, wenn Sie WikiLeaks Zugang zu Ihrem Server gewähren und die Inhalte nicht kontrollieren, nach dem deutschen Telemediengesetz zum Provider. Das heißt, WikiLeaks ist sozusagen dann Untermieter bei Ihnen, so wie Sie Mieter bei Ihrem Provider sind. Und es gilt in Deutschland die sogenannte Providerhaftung. Das heißt, man haftet als jemand, der Hardware zur Verfügung stellt, also Serverkapazität, nicht für die hinterlegten Inhalte. Man haftet allerdings frühestens dann, wenn man darüber ausdrücklich informiert und gewarnt worden ist. Dann gibt es eine sogenannte Kontrollpflicht. Aber das ist ja ähnlich wie bei der Deutschen Telekom, nur um das mal aufzugreifen. Niemand würde von der Deutschen Telekom verlangen, dass sie alle Telefonate abhört, die über ihr Leitungsnetz geführt werden, bloß weil da möglicherweise etwas Illegales stattfinden könnte. Das ist die Rechtslage. Was Server und Internet betrifft. Und der zweite Punkt ist, man kann, das habe ich mir juristisch eingehend angeguckt und auch mit Kollegen darüber gesprochen, davon ausgehen, dass es hier zum Beispiel nicht um Delikte wie Landesverrat oder Geheimnisverrat geht.
Weil das Geheimnis schon verraten wurde.
A, weil das Geheimnis schon verraten wurde und weil es B, auch keine Geheimnisse der Bundesrepublik Deutschland in erster Linie sind, sondern Staatsgeheimnisse der USA. Es handelt sich um amerikanische Papiere. Wenn dann zum Beispiel das deutsche Außenministerium mittelbar betroffen ist, ist das so eine Folgewirkung, aber es ist kein Staatsgeheimnis Deutschlands. Letzter Punkt, juristisch Notnagel. Man geht auch davon aus, dass derartige Staatsgeheimnisse, wenn sie denn verraten werden können, zum Beispiel nicht über die intellektuelle Kapazität von Regierungsmitgliedern Auskunft geben müssen, sondern sie müssen unsere äußere Sicherheit berühren. Also es muss besonderes, brisantes Material sein, das also unsere militärische Sicherheit, es gibt auch Stimmen, die sagen, es muss um die militärische Sicherheit gehen, berühren. Und ich denke, da sind wir sehr weit davon entfernt. Abgesehen davon eben, wenn man eben den Serverplatz nur zur Verfügung stellt, dass man dann auch immer sagen kann, ich weiß ja nicht, was die da draufsetzen. Das ist ganz legal, das zu sagen.
Der Fall WikiLeaks, rechtlich gesehen, ist das eine. Der Fall Julian Assange ist das andere. Wie haben Sie das als Jurist in den vergangenen Tagen beobachtet? Diese Red Notice zum einen, dann die drei Staatsanwälte in Schweden. Der erste Staatsanwalt will verfolgen, der zweite sagt nein, die dritte sagt wieder ja. Dann ging das doch alles relativ schnell mit diesem europäischen Haftbefehl, zumindest für den Laien relativ schnell. Tja, und jetzt gibt es die Haft, die mögliche Auslieferung nach Schweden. Wie hat sich das für Sie dargestellt, ohne dass Sie natürlich Einblick in die Prozessakten haben?
Es ist ein Fall, der natürlich jeden Strafverteidiger sozusagen zu Tränen rührt, schon deswegen, weil er eben auch das Dilemma des europäischen Haftbefehls zeigt. Man braucht das, kann das ja durchaus auf eine höhere Ebene hieven. Die erste Fassung des europäischen Haftbefehls ist vor dem Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger gescheitert. Und hier sehen wir auch in der neuen Fassung die grundlegenden Probleme, die wir haben. Dass also sozusagen Straftatbestände auch aus uns nahestehenden Ländern wie Schweden, ja, da würde man sagen, mit denen haben wir sehr viel gemeinsam, in unseren Augen einfach nicht so sind, dass wir sagen würden, dafür muss jemand in Untersuchungshaft oder der muss da ausgeliefert werden. Da sieht man eben die Unterschiede der Rechtsordnung und auch die Gefahr, die für jeden Staatsbürger besteht. Dass er also sozusagen, wenn sie sich in Frankreich aufhalten und dann irgendwie ein Auslieferungsersuchen aus Rumänien kommt, wo sie vor 2 Monaten waren, mit irgendeinem Vorwurf, den ein deutscher Staatsanwalt nicht nachvollziehen könnte, eben hier sie sozusagen ins Räderwerk der europäischen Regelungen geraten. Es ist ganz schwierig. Was man zum Fall Assange sagen kann, ist aus meiner Sicht, dass das, was ihm nach den ja auch dokumentierten Unterlagen gerade in der englischen Presse vorgeworfen wird, nach deutschem Recht mit Sicherheit weder Untersuchungshaft noch eine bei einem unvorbelasteten Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe erwarten ließe.
Wie sieht es aus mit dem europäischen Haftbefehl? Sie haben den genannt. Das heißt, da reicht im Prinzip der Wille der Staatsanwaltschaft aus, um den auszuliefern. Es kommt da gar nicht darauf an, ob man den Betreffenden dann anklagen möchte. Denn das sagt die Staatsanwaltschaft ja bislang auch in Schweden. Sie möchte ja Julian Assange erstmal nur hören zu diesem Vorwurf.
Aber ein Gericht hat ja schon zugestimmt, musste ja auch zustimmen in Schweden.
Es gab eine Beschwerde gegen den Haftbefehl. Ja. Allerdings ist es natürlich auch in Deutschland so, Sie können einen Haftbefehl natürlich vor einer Anklage bekommen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Den muss allerdings dann ein Ermittlungsrichter in Deutschland erlassen. In Schweden ist er wohl vom Gericht bestätigt worden, kommt auch selber raus. Ich habe auch solche Fälle. Ja, zum Beispiel hatte ich neulich einen britischen Staatsbürger, der in Düsseldorf am Flughafen festgenommen wurde, der nach Spanien ausgeliefert werden sollte. Ähnlicher Fall. Es ging allerdings um, sage ich mal, Betäubungsmittel. Allerdings auch jetzt nicht im großen Umfang. Nur die spanischen Behörden haben diesen Haftbefehl formuliert und dann sagt ihnen der deutsche Richter dann, und das ist jetzt auch im Fall Julian Assange so, wir sind nicht mehr befugt zu überprüfen, ob das nach deutschem Recht oder zum Beispiel jetzt hier nach britischem Recht eine Straftat wäre und ausreichen würde, sondern es reicht uns, wenn uns die Kollegen sozusagen schriftlich auf einem Formular ankreuzen, es besteht dringender Tatverdacht, der aus unserer Sicht eben diese Überstellung rechtfertigt. Ganz gefährlich, weil natürlich auch hier, ich will das mal auf eine höhere Ebene bringen, für den Bürger auch gar nicht mehr absehbar ist, was da mit ihm passiert. Das heißt ja, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Nur hier kommen wir natürlich ins Problem. Wir haben zwar die Europäische Union, aber wenn Sie da vielleicht sogar nicht mal in dem betreffenden Land gewesen sind, sondern übers Internet irgendwas gemacht haben und ins Visier geraten sind, haben Sie ein riesiges Problem, weil Sie vielleicht gar nicht wissen, dass Sie sich strafbar gemacht haben und plötzlich mit so einem Auslieferungsbegehren konfrontiert werden. Also es ist eine ungewisse Situation, die, wenn ich das noch sagen darf, Schaf übrigens nicht nur die traditionellen Bösewichter betrifft, sondern die, die am meisten über europäische Haftbefehle zittern, sind Wirtschaftskapitäne. Ja? Also sie führen einen internationalen Konzern in verantwortlicher Stellung, haben in allen Ländern der EU Dependancen und wissen Sie, ob da ein Staatsanwalt in Rumänien oder in Italien oder Griechenland nicht wegen Umweltdelikten zum Beispiel ermittelt? Ja? Das kann ganz gefährliche Auswirkungen haben, auch für Wirtschaftskapitäne. Die fliegen morgen Business oder First Class in das betreffende Land oder in ein befreundetes Land und werden da festgesetzt. Ja? Also es ist nicht nur so, dass es hier die traditionellen Bösewichter betrifft.
Und wie sieht es aus mit dem Thema Verschwörungstheorien? Wie würden Sie das beurteilen? Ist es für Sie eher, okay, da haben wir eine übereifrige Staatsanwältin in Schweden?
Ich habe das gelesen, was in der englischen Presse vorwiegend sehr gut dokumentiert worden ist. Und was einem Strafverteidiger natürlich auffällt, ist, dass hier keine Stringenz bei den Ermittlungsbehörden in Schweden vorgelegen hat. Dass eben zunächst die beiden Damen wohl auf die Polizeiwache gegangen sind und so eine Art Complaint abgeliefert haben.
Ohne Anklage.
Sie haben um Rat gesucht. Dann wurde das aufgegriffen, niedergeschlagen. Dann wurde es wieder aufgegriffen. Und was man eben jetzt so über die beiden Hauptbelastungszeuginnen hört, spricht natürlich für eine, ich sag mal jetzt mal so, es ist nicht auszuschließen, dass auch sachfremde Motive bei ihnen eine Rolle spielen. Eine soll ja auch sehr aktiv im Kampf gegen das Regime auf Kuba tätig sein. Sie soll, das ist wohl auch unbestritten, mit Ex-CIA-Agenten bekannt sein. Nur ob das natürlich jetzt letztendlich dazu reicht, das kann ich nicht beurteilen. Es sieht merkwürdig aus, gerade weil dieser Vorwurf dann eben wieder aus der Kiste gegraben wurde, sozusagen, als es zeitlich recht gut passte. Ich kann das nicht bewerten. Ich kann es aber nicht ausschließen. Ich würde nur sagen, man braucht dann nur die Botschaftsdepeschen, die jetzt zu anderen Themen im Original vorliegen, zu lesen, um die Möglichkeit nicht auszuschließen. Bis zum Beweis des Gegenteils können wir allerdings jetzt nicht sagen, das ist alles ein Machwerk des CIA.
Das Thema WikiLeaks und Julian Assange, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch weiter beschäftigen, vermute ich mal ganz stark. Wir könnten wahrscheinlich auch die ganze Sendung darüber reden, weil das so interessant ist. Das sind so verschiedene juristische eben Auswirkungen dabei. Wir machen trotzdem mal einen Break und es gibt wieder einmal Bookmarks bei der Radio Wissen Online Talk, die Lieblingsbookmarks unseres heutigen Gastes Udo Vetter. Und das ist erstmal http://wirres.net und sprengsatz.de. Und das ist ja auch für mich auf den ersten Blick eine sehr überraschende Kombination. Vielleicht erstmal Wirresnet. Da gibt es ausgesprochen flotte Sprüche, pointiert, manchmal auch ein bisschen polemisch. Wieso haben Sie uns das mitgebracht?
Ja, der Betreiber des Blogs, Felix Schwenzel, ist ein Idol von mir, was Blogs angeht. Er schreibt nicht viel, aber wenn er etwas schreibt, ist es extrem unterhaltsam. Sehr schön formuliert, wie ich finde. Tiefgründig, er denkt nach und er bringt das immer auf eine unglaublich elegante humoristische Schiene. Also ich unterhalte mich prima bei ihm und lerne bei ihm auch etwas. Ganz toll. Er ist einfach eine feste Größe im deutschen Blogbetrieb, auch wenn er jetzt nicht jeden Tag Beiträge veröffentlicht. Ich mag das, was er schreibt, einfach weil er immer das unglaublich auch auf den Punkt bringt. Ich kann nur empfehlen, mal auf die Seite zu gehen. Manche werden sich auch entsetzt abwenden und sagen, das ist nichts für mich, weil er den großen Fehler macht, dass er, glaube ich, meistens klein schreibt oder immer. Das ist schwer erträglich, muss ich auch sagen. Aber ansonsten eine klare Leseempfehlung. Man muss sich damit auseinandersetzen und wird, wenn man darauf eingehen kann, sehr viel Spaß mit diesem tollen Blog haben.
Aber die Sprüche sind sehr flott. Ist das schon manchmal so in dem Bereich, dass man das schon als Rechtsanwalt den schon rauspauken muss hinterher?
Ich kann über Mandatsverhältnisse hier nicht sagen. Das mag sein, aber das ist aber auf so intelligente Art und Weise und so schön gemacht. Er ist ja kein Mann der grobschlächtigen Sprache, sondern er kommt eher hintenrum, aber dann richtig. Und wenn er zu einem Schlag ausholt, dann sitzt er auch, aber meistens nicht juristisch relevant.
Die zweite Empfehlung, www.sprengsatz.de, ist ja erstmal schon mal ein super Titel für einen Blog. Dahinter steckt Michael Spreng. Das ist ein Journalist, eben überwiegend in der Springer-Presse beschäftigt gewesen, bei der Welt, bei den Express in Köln hat er auch mal geleitet, Ex-Bild-Chefredakteur, Wahlkampfmanager von Stoiber. Das ist jetzt mal eindeutig kein linksliberales Blog, muss man annehmen, nach dem Macher. Warum haben Sie uns das mitgebracht? Und das ist ja ein gewisser Kontrast von der Sprachweise und vom Gestus auch, so wäre es nicht.
Also ich lese keineswegs nur linksliberale Presse oder Blogs, schon deswegen, weil ich nicht linksliberal bin. Ja, ich habe seit meinem 18. Lebensjahr, da habe ich nie einen Hehl draus gemacht, die Freien Demokraten gewählt. Zuletzt nicht mehr, das war das erste Mal nach einer langen Tradition. Ich hoffe, Sie arbeiten hart dran, dass es sich mal wieder ändert. Aber, also ich bin offen. Und der Herr Spreng, der Michael Spreng, der war damals ein guter Chefredakteur, natürlich im Rahmen seiner Aufgaben. Aber er hat sozusagen durch seinen Blog jetzt zu einer unglaublichen Altersweisheit gefunden, denn er schreibt eben nicht mehr Mainstream, sondern er schreibt, was Sache ist. Und zwar mit einer, wie ich finde, bemerkenswert offenen Sichtweise. Also er greift die Probleme auf, die gerade in den, sag ich mal, konventionellen Leitartikeln der Zeitungen sehr häufig mit Wischiwaschi abgetan werden. Ja, wir müssen drüber nachdenken, pro und contra, und wir sollten mal in die Zukunft schauen und da muss ich was tun. Das ist ja der typische deutsche Leitartikel. Und der Spreng bringt das auf den Punkt, sei es Gesundheitswesen, sei es der Führungsstil von Angela Merkel. Er ist nicht polemisch, aber er seziert das sehr gut. Und wenn ich das noch sagen darf, ich empfehle seinen Blog nicht nur deswegen, weil er die aktuellen Ereignisse so toll und pointiert rüberbringt, sondern auch, weil er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung sich heute nicht mehr davor zurückscheut, auch mal historische Anekdoten zu bringen. Ja, also die Geschichten, wie er mit Franz Josef Strauß da irgendwie eine Flasche Schnaps gekippt hat oder wie ein anderer Politiker besoffen rausgetragen werden musste, wo sich jemand völlig verkaspert hat, also prominente Politiker sind super, weil man sie sonst irgendwie bis oder zumindest bislang so nicht gelesen hat. Auch eine klare Leseempfehlung von mir.
Ich habe auch gesehen, er hat ja auch damals eben direkt an dem Montag, als die WikiLeaks-Veröffentlichung hier bekannt worden, hat er auch direkt was geschrieben und hat das überschrieben mit dem Titel Sturm im Wasserglas und hat sich da eben geäußert zu der angeblichen Brisanz der Enthüllungen jetzt über deutsche Politiker, und ich fand das sehr gut geschrieben hier, ich zitiere das mal. Ja. Der hat eigentlich, die Sache beweist seiner Meinung nach noch nur dreierlei. Erstens, US-Diplomaten können deutsche Zeitungen lesen. Zweitens, US-Diplomaten lesen die richtigen deutschen Zeitungen. Und drittens, US-Diplomaten sind in der Lage, die Meinung der überwiegenden Zahl deutscher Journalisten korrekt an ihre Zentrale zu übermitteln. Also er schreibt dann auch im Weiteren eben, das wäre ja vollkommen klar oder normal eben gewisse Einschätzungen zu Angela Merkel oder zur Westerwelle jetzt hier zu bringen. Aber das ist jetzt nun mal so als Rückblick auf diese WikiLeaks-Geschichte, da hat er sich auch zu geäußert.
Apropos WikiLeaks, ich muss da nochmal eingreifen, weil ich natürlich hier auch die Aufgabe habe, immer die Reaktionen auf Twitter zu beobachten. Und da gibt es eine Reaktion, und da müssen wir auch gleich was klarstellen. Die gab es schon vor einigen Minuten. Und zwar schreibt Peter Pixer Liebers at dradiowissen, bitte verbreitet doch nicht ihr auch noch dieses Märchen von den Hackern. Ich bin nicht alleine, und dann verlinkt er das Ganze. Und dann habe ich zuerst gedacht, das Märchen von den Hackern, was meint er damit? Und in der Tat war es nicht glücklich formuliert von mir. Und zwar, als ich diesen 16-jährigen Niederländer jetzt als Hacker tituliert habe. Das ist natürlich in dem Sinne nicht korrekt, weil das war wahrscheinlich ein einfacher Schüler, der einfach dieses Programm benutzt hat, und ob das jetzt juristisch als Hackerei zu bewerten ist, ist eher unwahrscheinlich. Das meinte ich damit natürlich nicht, sondern es ging da eher um eine grobe Inhaltsbeschreibung dieser Geschichte. Aber man muss natürlich sagen, bei Twitter und auch bei den Kommentaren im Netz merkt man das sehr häufig, dass wir Journalisten zu Recht auch gemaßregelt werden. Also da fällt mir ein Beispiel ein, wenn die Zeitung, die Online-Medien geschrieben haben, Julian Assange ist untergetaucht, die Polizei fasst ihn. Das haben wir alles in den letzten Tagen lesen müssen. Da waren doch immer sehr eifrige User-Kommentare, die das dann gerade gestellt haben und gesagt, nein, er ist doch gar nicht untergetaucht. Er hat seine Koordinaten entsprechend bei der Einreise bekannt gegeben und er hat sich freiwillig auf die Polizeiwache begeben. Also man muss da sehr vorsichtig sein, und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch das Wort Hacker nicht besonders glücklich, ganz klar.
Ich habe hier den Screenshot eben dieses Tools, das man sich darunter laden kann. Da steht ja auch ausdrücklich oben, der Manual Mode, der ist für Pussies. Das sind also keine Hacker, sondern Pussies, die das mit diesem Tool machen. Das jetzt mal als Reminiszenz dazu. Vielleicht, wir sind in der Sendung schon weiter fortgeschritten, vielleicht kommen wir mal nochmal in das Persönliche rein auf dem Blog. Es gibt ja eine Menge Kommentare, die auch teilweise sehr kritisch sind. Und es kann ja auch bei jedem Blog mal passieren, man schreibt einen Text, der möglicherweise nicht so ganz gelungen ist oder missverständlich oder auf jeden Fall kontrovers. Und mir ist da mal auch vor einiger Zeit ein Text aufgefallen, da war das nach meiner Meinung war das so ein bisschen misslungen oder missverständlich. Und zwar war das damals ein Text, in dem es eben ging um den Tatbestand der Volksverhetzung. Und das ist ja eine Spezialität des deutschen Rechtes, dass man da eben bestimmte historische Tatsachen, wir reden jetzt vom Holocaust, eben, dass die die Leugnung dieses historischen Tatbestandes, dass die eben strafbewehrt ist. Und das ist natürlich begründbar und nachvollziehbar. So haben Sie das auch geschrieben, Herr Vetter. Es ist aber natürlich auch eine rechtliche Konstruktion, die ja sehr außergewöhnlich ist. Und da hatten Sie damals in dem Artikel jetzt geschrieben, also als Analogie zu anderen historischen Tatsachen, die mal irgendwann Tatsachen waren, sich aber hinterher eben als Chimäre herausgestellt hatten, hatten sie dann geschrieben, die Erde war ja auch mal als Scheibe angesehen worden. Und da gab es auch ganz relativ deutliche Kommentare von Usern damals. Wie haben Sie das mitgekriegt? Wie geht man mit so einer Kritik um? Oder wie ist das, wenn man mal so einen Artikel geschrieben hat, der möglicherweise auch vielleicht nicht so ganz hundertprozentig dann rübergekommen ist oder gelungen ist?
Also, wenn es um juristischen Gegenwind geht in der Sache, da stehe ich immer auf dem alten Standpunkt, zwei Juristen, drei Meinungen, das kann ich problemlos akzeptieren. Und das wird ja bei mir im Blog, ist das ja sozusagen schon ein Ritual, wenn ich eine juristische Auffassung äußere, da kommt der Gegenwind. Ich finde diesen Gegenwind in der Tat erfrischend. Ja, warum soll ich mich da selbst beweihräuchern oder vielleicht diese Kommentatoren auch noch ausschließen? Also wenn es um juristische Debatten geht, die können geführt werden, die sollen geführt werden, die müssen geführt werden, finde ich total wichtig und habe ich auch ganz gerne. Was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich fast schon eine noch schlimmere Ebene. Wenn man mal juristisch daneben haut, das kann man immer sagen, das ist vertretbar. Dieses Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben, ist ja, wie ich im Nachhinein auch gerne einräume, einfach sachlich, historisch deutlich schief. Ich habe damit bemüht, sozusagen eine Allegorie zu finden, mich bemüht, das zu erklären. Man weiß wahrscheinlich, was gemeint ist, aber es bleibt halt sachlich falsch. Und deswegen habe ich die Kommentare auch dankend aufgenommen. Ich kann mich eigentlich dann für solche Dinge, Fehler, die ja auch, sag ich mal, anderen Publikationen passieren. Ja, Sie haben ja gerade angesprochen, was da teilweise über WikiLeaks ein bisschen mehr zur Räuberpistole zu machen geschrieben wird. Ich könnte sagen, ich nehme das zur Kenntnis, das war falsch. Und meine einzige Entschuldigung in solchen Fällen ist immer mal, dass ich sage, das ist ja kein harter Jurist, Aufsatz, das ist Feuilleton.
Ja, Sie sind ja so ein bisschen auch dann vielleicht mehr als andere Blogger quasi täglich in der Öffentlichkeit. Haben Sie manchmal im Hinterkopf, wenn Sie da was schreiben, dass Sie dann möglicherweise in zwei Stunden oder am nächsten Tag im Gerichtssaal oder im Gerichtsflur mit Leuten zusammentreffen, die das möglicherweise auch gelesen haben, was Sie da geschrieben haben, dass da praktisch eine direkte persönliche Reaktion auch kommt? Ist das manchmal so ein bisschen, dass Sie da überlegen, na, schreibe ich das jetzt oder schreibe ich das nicht so deutlich oder...
Nein, ich habe von vornherein mich darum bemüht, dass das Blog und meine Tätigkeit gedanklich zu trennen. Das heißt, ich mache da mein Ding. Da fließen natürlich auch aus Erfahrungen aus meinem beruflichen Alltag mit rein. Allerdings kommt es natürlich vor, dass ich darauf angesprochen werde. Allerdings sind gerade meine originären Gegner, meine alltäglichen Gegner, Staatsanwälte und Richter, das sind alles zurückhaltende Menschen. Ja, genauso wenig wie ich einen Richter auf seinen neuen Porsche oder was auch immer anspreche, wenn er denn einen hat, ist eher selten, aber wenn er denn einen hat, anspreche, wird er mich darauf ansprechen auf meinen Blog, sondern er wird vielleicht eher im Zweifel etwas kommentieren. Also dieses Feedback im Real Life, das gibt es im Rahmen des Beruflichen eigentlich eher weniger. Ja, also ich kriege viel mehr Feedback von Mandanten, wenn ich mal ein Fernsehinterview für die WDR Aktuelle Stunde zum Beispiel zu nennen gegeben habe. Das scheint doch immer noch eher was zu sein, wo man drauf angesprochen wird als das. Ich habe ja auch die Kommentarfunktion. Ich denke, dass viele meiner Mandanten wahrscheinlich auch kommentieren. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ich darauf angesprochen werde. Und gab schon die eine oder andere Diskussion, aber auch halt auf sachlicher Ebene.
Wir bringen nochmal zwei Bookmarks. Ja. Die Zeit geht rasend weiter. Der eine ist simonkoi.blogspot.com und der zweite ist wirhabenkeineangst.de. Wenn Sie das mal erklären würden, warum Sie uns das noch mitgebracht haben.
Ja, Simon Koi Blogspot.com ist ein Reiseblog. Ich bin da rein zufällig drauf gestoßen, weil ich immer, wenn ich mal Tipps bekomme, mir das ansehe. Ganz toll gemacht, einfach deswegen, weil es minimalistisch ist. Ich weiß gar nicht viel über den. Ich glaube, es ist ein Deutscher, ein Journalist oder ein Fotograf. Habe ich seiner Webpage gestern entnommen, weil ich das erste Mal geguckt habe in Vorbereitung dieser Sendung. Er ist um die Welt gereist. Er hat, glaube ich, im Juni 2010 seine Weltreise begonnen. Die soll in diesen Tagen enden. Und er hat einfach die Fotos, die er auf seiner Reise gemacht hat, ins Netz Netz gestellt, ohne überhaupt etwas dazu zu schreiben. Also keine großen Bildunterschriften, Erläuterungen. Und da muss ich sagen, das ist das Internet, wie ich es toll finde, dass er also Impressionen zeigt, die mich sozusagen von meinem immer latent vorhandenen Fernweh kurieren, zum Beispiel in diesem Fall. Es gibt auch Blogs, die machen was anderes. Aber es ist einfach ganz toll, wenn in meinem RSS-Reader, also ich gehe nicht jeden Tag auf die Seite, in meinem Reader auftaucht ein Bild von ihm oder eine Fotofolge und dann kann man nur der Überschrift entnehmen, wo er ungefähr ist und man sieht Impressionen von seiner Reise. Ich denke, das ist einfach so ein optisches Erlebnis, ohne dass man da viel befrachtet wird. Das kann man einfach nur genießen, sowas. Kann ich nur mal, schaut mal rein. Es gibt natürlich tausende andere Seiten dieser Art, die einem einfach mal so eine kleine Flucht aus dem Alltag ermöglichen.
Und das Zweite ist jetzt wieder, das sind zwar auch Bilder, wie ich gesehen habe, aber das ist eigentlich wieder eine eminent politische Seite. Ja. Wir haben keine Angst.de. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein, wie ich finde, sehr tolles und auch kurzfristig aufgesetztes Projekt des Düsseldorfer Journalisten Mario Sixtus, der einfach gesagt hat, diese Terrorhysterie, die ja jetzt komischerweise in der WikiLeaks-Hysterie etwas nicht aufgegangen, sondern untergegangen ist. Wir machen das mal einfach so, wenn der Bundesinnenminister oder die Länderinnenminister, die ja viel schärfer sind als der Herr de Maizière, das ist ja ein sehr sachlicher Mann, täglich auf Pressekonferenzen uns Angst machen. Ja, du kannst nicht mehr U-Bahn fahren, es wird irgendwas passieren, aber mach dir keine Sorgen, es wird dich schon nicht treffen. Oder ich weiß nicht, was die Aussage sein soll, dieser, wie ich finde, Panikmache. Mario hat das einfach so gemacht, dass er gesagt hat, wir haben keine Angst, denn was sollen wir denn sonst anderes machen? Und das können dann User seiner Seite, Besucher seiner Seite, können da einfach eigene Beiträge reinstellen. Und da sieht man eben die Vielfalt auch der Deutschen sozusagen, denn es geht von witzigen Anmerkungen bis zu tiefgründigen Texten, zu Karikaturen und ähnliches. Es ist einfach so ein Pfosten, der da eingerammt wird, wo Leute sagen können, wie Sie und ich und jeder kann sagen, ich habe keine Angst, ja, und ich sehe das nicht so, dass ihr uns hier Panik einreden könnt, möglicherweise mit dem Hintergedanken zum Beispiel, wo ich ja strikt gegen bin, Sicherheitsgesetze noch weiter zu verschärfen, dass wir uns dann abseits des Grundgesetzes irgendwann mal bewegen.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage noch anschließend gewesen. Es gibt ja auch da eine rechtliche Diskussion. Sie zum Beispiel damals diese Diskussion, ob man jetzt ein Passagierflugzeug abschießen darf, was also auf Terrorkurs sozusagen ist. Das sind da Grenzbereiche, die rechtliche Prinzipien unserer Demokratie sozusagen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eben Ängste. Und da stellt sich ja die Frage, jetzt auch mit der Bitte um eine kurze Antwort in diesem Thema noch, wie würden Sie das sehen? Ist das, hält das auch? Sind unsere, sagen wir mal, unsere Stimmung, hält die auch dann noch an, wenn praktisch 1, 2, 3 Terroranschläge passiert wären? Bleibt dann die Bevölkerung, das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff, bleibt die sozusagen noch so cool, wie sie auf dieser Seite jetzt eben erstmal sich präsentiert?
Ich glaube, dass die Bevölkerung mit oder ohne Terroranschläge viel cooler ist als die Politiker, denn im Gegensatz zu den Politikern wissen die Bürger, dass man Terroranschläge letztendlich nicht verhindern kann. Wenn einer einen Terroranschlag machen möchte, dann wird er das tun und dann werden wir damit leben müssen. Die Frage ist nur, um das auf den Punkt zu bringen, ob wir den Terroristen das Erreichen ihres Ziels dadurch ermöglichen, dass wir sozusagen freiwillig Selbstmord begehen und unsere Rechte und unsere Gesellschaft so verändern, dass wir gar nicht mehr drin leben wollen, also dass sie ihr Ziel erreichen, oder ob wir eben mit dem Terror leben. Natürlich muss es Gegenmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen geben, aber es darf eben nicht um den Preis der Selbstaufgabe sein, gerade in Bezug auf unsere Freiheits- und Grundrechte.
Die Radiowissen Online-Talk mit Michael Gessert. Andreas Noll ist bei mir, unser Gast, der Rechtsanwalt und Blogger Udo Vetter. Wir kommen in die letzten Züge unserer Sendung und wir gehen vielleicht nach dem Aufreger dieser Woche, also WikiLeaks, nochmal zu dem Aufreger der letzten Woche eben über. Und das hat auch Andreas eben mitverfolgt. Es geht um den Jugendmedienschutz.
Ja, Michael, aber vorher nochmal zwei weitere Klarstellungen bzw. Anmerkungen, nachdem wir gerade so ein bisschen über das Thema journalistische Sorgfalt gesprochen haben. Thema Hacker, der 16-Jährige und dann, was ich dann noch angefügt habe, Polizei fasst Julian Assange untergetaucht. Gibt es auch noch zwei Anmerkungen, die an uns gerichtet sind, und zwar, was auch oft durcheinander gebracht wird, WikiLeaks-Befürworter und Assange-Anhänger, schreibt Bitboutique. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht falsch gemacht in dem Sinne, und ich würde da sogar noch hinzufügen, es gibt nicht nur die WikiLeaks-Befürworter und Assange-Anhänger, sondern auch die einfachen Verteidiger des Rechtsstaats, noch als dritte Gruppe vielleicht. Und dann geht es um die Anonymous-Gruppe, die ich als Gruppe bezeichnet habe. Man könnte sie, schreibt Patrick Georgi, auch besser als Bewegung titulieren, denn es gibt keine klar definierten Teilnehmer. Auch das ist insofern korrekt. So, und dann zum nächsten Thema. Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMSTV, ein Wort ungetüm. Er geht in diesen Tagen durch die Länderparlamente. Berlin hat jetzt in dieser Woche zugestimmt, soll am 01.01.2011, also ist gar nicht mehr so lange hin, in Kraft treten. Der Vertrag verpflichtet die Anbieter von Websites zu einer Alterskennzeichnung, damit Jugendschutzfilter technisch auswählen, welche Inhalte Kinder und Jugendliche aufrufen können. Die Internetgemeinde ist in Aufruhr, das kann man sagen. Mehrere Blogger haben die Arbeit eingestellt oder wollen sie zum 01.01. einstellen. Herr Vetter, Sie mahnen zur Gelassenheit. Wie schlimm ist dieses Gesetz?
Das Gesetz ist sehr schlimm und es ist schrecklich, weil es einfach untauglich ist. Gesetze sollen ja Zwecke erfüllen und sie soll unser Leben besser und schöner und sicherer machen. Und hierfür, die, wenn man jetzt mal das Stichwort sicher aufgreift, soll ja der Jugendschutz verbessert werden. Grundproblem dieses Gesetzes ist schon mal, es verbessert nicht den Jugendschutz, denn es führt, bring das mal auf den Punkt, ohne es im Einzelnen zu erläutern, dazu, dass zum Beispiel sogenannte Softpornos, die heute nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens im Internet verfügbar sein dürfen, künftig für Kinder und Jugendliche, sofern keine Filtersoftware, die ja freiwillig ist, installiert ist auf dem Rechner, rund um die Uhr zur Verfügung stellen, weil die Anbieter jetzt eben auch der Softpornos rund um die Uhr senden dürfen, wenn sie auf ihre Seite dann halt nur mal so treuherzig draufschreiben, maschinenlesbar ab 18. Also Kernpunkt, wenn Sie Eltern fragen, was ist euer größtes Problem mit Kindern und Jugendlichen im Internet? Die Pornografie, die Softpornos, die Erotik, das ist das große Problem. Das wird durch den JMSTV weiter mehr zugänglich gemacht und wird leichter für Kinder und Jugendliche erreicht sein. Deswegen sage ich schon an diesem Punkt, Ziel verfehlt.
Aber es regen sich vor allem die Blogger auf.
Natürlich.
Nicht nur Blogger, das sind, glaube ich, die wenigsten, die über Softpornos schreiben, sondern auch ganz normale Blogger. Was haben die denn zu fürchten?
Da muss ich dann sagen, das Gesetz ist schlecht, weil es weltfremd ist und das nicht berücksichtigt, dass das Internet international ist. Es ist aber auch deswegen schlecht, weil es die Menschen verunsichert. Es ist in einem unsäglichen Bürokratendeutsch geschrieben, das die Menschen nicht verstehen. Jeder, der nicht Jura studiert hat, und selbst ich, braucht Stunden, um überhaupt mal zu verstehen, was wollen die damit. Und da kommt nur rüber für den Normalbürger Bußgeld, Sendezeit, Alterskennzeichnung, Gängelei, Drohung, also eine staatliche Drohgebärde. Und das ist das, wo ich sagen muss, dass der Vertrag deswegen nicht ganz so schlimm ist, weil er eben häufig auch missverstanden wird. Es ist nicht so, dass jetzt eine generelle Zensurbehörde eingeführt werden soll oder dass Leute ihre Internetseiten nur noch zwischen 23 und 6 Uhr senden dürfen, sondern es wird sozusagen ein maschinenlesbares Kriterium eingeführt. Das muss man machen, wenn man Inhalte ab 16 oder 18 hat, damit die Filtersoftware anschlägt. Wer also als Blogger jetzt befürchtet, mein Blog ist nicht mehr lesbar, der versteht es zu Recht, weil es nicht verstehbar ist, falsch. Es ist nicht so, dass Internetseiten aus dem Netz genommen werden sollen.
Aber andererseits kann der Blogger überhaupt beurteilen, ob seine Inhalte ab 16 oder 18 verfügbar sein müssen. Nehmen wir das Beispiel, was, glaube ich, diskutiert wurde, ein Foto von der Stuttgart 21-Demo von dem älteren Herren, der da doch von Wasserstrahl entsprechend entstellt wurde. Das wäre zum Beispiel ein Foto, was möglicherweise nicht für unter 16-Jährige sichtbar sein dürfte.
Das ist richtig. Zunächst mal muss man sagen, dass für viele Blogs sicherlich das Privileg gilt, dass die über den deutschen Alltag berichten, gesellschaftlich oder politisch. Da gibt es eine Art Redaktionsprivileg, dass man sagt, wer also sich sozusagen an der politischen Debatte beteiligt, der muss gar keine Alterskennzeichnungen einführen, selbst wenn er Inhalte ab 16 oder 18 hat. Natürlich ist es für Blogger, die sich jetzt Gedanken darüber machen müssen, unglaublich schwierig, das zu tun. Ich rate dazu, wenn ich jetzt nicht ganz klar 16 oder 18 bin, nichts zu machen, weil ich bin optimistisch und denke, die Ordnungsbehörden werden jetzt nicht dazu übergehen, eine Internetpolizei auszurufen. Allerdings, wenn man Inhalte eben dieser Art hat oder zum Beispiel Computerspiele nicht nur bespricht, sondern auch Screenshots macht, sollte man sich halt überlegen, ob man, wenn das wirklich mal kommt, das wird ja nicht vor Mitte des nächsten Jahres der Fall sein, seine Seite vielleicht mit 16 oder 18 labelt, denn ich wiederhole mich, damit darf man sie weiter online stellen und es führt nicht dazu, dass man irgendwelche Sendezeiten beachten muss. Das heißt also, wer auf Nummer sicher gehen will, wird wohl auf seine Seite draufschreiben ab 18. Das ist nicht schön, weil die Filter das raussortieren und Kinder und Jugendliche ich hier das möglicherweise nicht mehr lesen können. Nur wenn ich nur einen Satz zu den Filtern sagen darf, das ist eine Totgeburt von vorne bis hinten schon deswegen, weil die ausländischen Pornoanbieter, Gewaltverherrlicher und so weiter, natürlich ihre Seiten mit diesem Code mit 0 und 6 labeln werden, sodass die Filter, die sind ja das Gesetz nicht gebunden, die Filter das nicht werden auslesen können, sodass also das von vorne bis hinten wieder kippt. Ich bringe das auf den Punkt, Blogger müssen nicht unbedingt was machen.
Vielleicht noch mit der Bitte um einen Satz, ja. Antwort in einem Satz sozusagen, die Gefahr droht ja auch von Abmahnungen wieder, dass man praktisch plötzlich als Betreiber Post kriegt vom Rechtsanwalt, der sagt dann, das und das ist falsch, will eine Gebühr haben, verlangt eine Unterwerfungserklärung und dann hat man ja einfach Angst als normaler Nicht-Jurist, als Laie. Sehen Sie die Gefahr auch, Abmahngefahr?
Der Vertrag gilt eigentlich seit 2003 schon, er bringt nur die Alterskennzeichnung neu, sodass man sagen muss, wenn es die Gefahr der Abmahnung geben würde, hätten wir die eigentlich schon seit 7 Jahren, die Abmahnwellen haben müssen. Ich gehe davon aus, dass es keine Abmahnwellen geben wird, weil es meistens schon an dem nach dem Wettbewerbsrecht erforderlichen Wettbewerbsverhältnis fehlt.
Udo Vetter, Strafverteidiger und Blogger vom lawblog.de, wie wir gesehen haben, nicht nur in juristischen Themen im ganz engen Sinne zu Hause, war bei uns zu Gast. Vielen Dank, es war sehr interessant für uns. Die Radio Wissen Online Talk geht zu Ende. Wir hoffen, es war auch für die Hörer interessant. Anregungen, Lob und Kritik wie immer an wissen@deradio.de oder per Twitter. Das haben auch schon einige während der Sendung gemacht. Im Studio verabschieden sich jetzt Michael Gessert und
Andreas Noll.